Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Und dazu begrüßt sie heute Christian von Stülpnagel. Moin und guten Abend. Tadej Pogacar sieht das Leben derzeit durch eine rosarote Brille. Quasi seit Beginn des Giro d'Italia fährt der Slowene im rosa Trikot des Gesamtführenden, hat aber auch eine farbliche Brille auf und sich heute den nächsten Etappensieg gesichert. Warum das erst der Auftakt in seinen verrückten Radsportsommer ist, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem ein Gespräch mit Rick Zabel, einem der bekanntesten deutschen Radprofis, der morgen seine Karriere beendet. Und dann klären wir, warum es besser sein könnte, wenn die Europawahl nicht vor, sondern nach der EM in diesem Sommer stattfindet. Und wir blicken natürlich auch nach Berlin, wo heute Abend das Finale im DFB-Pokal steigt. Im Finale der Champions League der Frauen steht es zwischen Barcelona und Lyon gerade kurz nach der Pause noch 0:0. Wir beginnen aber mit Handball, denn an diesem Wochenende findet in Hamburg das Final Four Turnier in der European League statt, also der zweithöchsten europäischen Spielklasse in Europa. Drei Teams aus Deutschland sind dabei, zwei stehen sich gerade gegenüber, die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin. Wir schalten jetzt live zu Thomas Kos in die Halle in Hamburg. Herr Kos, wie läuft dieses zweite Halbfinale bisher?
Relativ einseitig mittlerweile, 25:16 führen die Füchse aus Berlin, eine Viertelstunde rum jetzt im zweiten Durchgang, also die haben sich Mitte der ersten Halbzeit dann richtig absetzen können, spielen richtig stark in der Deckung und vorne effektiv. Und jetzt hat einer getroffen, nämlich der Youngster, der Nationalspieler mit der Nummer 17 unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason. Nils Lichtlein mit seinem insgesamt zweiten Treffer erhöht er hier auf 26:16. Also das sieht ganz danach aus, dass die Berliner wieder einziehen ins Finale und morgen die Chance haben, den Titel zu verteidigen.
Was macht den Rhein-Neckar-Löwen denn derzeit zu schaffen?
Sie kommen einfach nicht an der Abwehr vorbei. Also die Wurfeffektivität liegt unter 50%. Und da kann man natürlich in so einem europäischen Halbfinale natürlich nichts gewinnen. Sie scheitern immer wieder an Dejan Milosavljev, dem Keeper im Tor der Berliner, schon mit 10 Paraden. Jetzt aber haben sie mal an ihm vorbei getroffen. Aber das ist es, die Wurfaktivität. Und hinten stehen die Berliner einfach gut. Und sie sind einfach gnadenlos im Angriff. Vor allen Dingen Matthias Gitzel, dieser Welthandballer mit seinen 6 Toren. Und auch Jim Kim Andersson, der auf der anderen Seite im Rückraum spielt, auch im zweiten Durchgang hat er richtig aufgedreht, 7-mal getroffen. Also das ist hier aktuell eine klare Nummer.
Am Nachmittag hat Flensburg ja bereits den einzigen nicht-deutschen Verein des Final Fours herausgeworfen sozusagen. Gegen Dinamo Bukarest haben sie deutlich mit 38:32 gewonnen. Verdient?
Hochverdient, muss man sagen. Auch da zunächst ausgeglichen, aber die Flensburger haben da auch sehr, sehr effektiv gespielt. Allein über außen, über rechts und links außen haben sie 20 Tore geworfen. Das war schon richtig stark und der Trainer Nikolai Krikau hat bereits Mitte dieser ersten Halbzeit da richtig rotiert, also alle im Kader reingebracht, also die Kräfte verteilt. Also das ist natürlich schon mal richtig gut. In diesem ersten Halbfinale haben sie es toll gemacht und eins muss man noch hervorheben, Kai Smietz, der war ja 169 Tage raus, hatte eine Herzmuskelentzündung. Er hatte hier heute sein Comeback gegeben für die Flensburger, der Holländer. Und der hat auch ein Tor gemacht, hat ein gutes Spiel gemacht. Und er war so aufgeregt vorher. Und jetzt steht er morgen im Finale mit Flensburg hier in Hamburg.
In Hamburg, Sie sprechen es an, es ist das erste Mal, dass das Final Four dort stattfindet. Die Hamburger, die zittern ja gerade um ihre Erstliga-Lizenz. Aber in diesem Finalturnier bewährt sich Hamburg als Handballstadt?
Definitiv über 8.000, richtig gute Stimmung. Natürlich könnte es auch ein bisschen voller sein, aber Hamburg ist eine Handballstadt, das muss man sagen. Das zeichnet sich heute aus. Also eine gute Stimmung bei allen 4 Fanlagern in dieser Halle. Jeder hat ja eine Ecke. Auch die Rumänen haben ja richtig Radau gemacht im ersten Halbfinale. Die Flensburger schauen jetzt etwas müde zu und schauen auf ihren Halbfinalgegner und Finalgegner. Und das wird höchstwahrscheinlich die Mannschaft aus Berlin sein. Die führt aktuell 12 Minuten vor dem Ende mit 26:18.
Berichtet Thomas Kos live aus der Halle in Hamburg. Vielen Dank. Sobald das Halbfinale zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und Berlin beendet ist, hören wir das natürlich hier in der Sendung. Bis dahin schauen wir aber erstmal auf den Radsport. Da hat sich beim Giro d'Italia heute wieder einmal der alles überragende Tadej Pogacar auf der vorletzten Etappe den Sieg gesichert. Holger Gerska.
36 Kilometer vor dem Ziel. Ein harter Antritt, keine Chance für die Rivalen. Und so fuhr der Slowene als Solist zunächst bergauf zu Monte Grappa und dann bergab ins Ziel in Bassano del Grappa zu seinem 6. Etappensieg bei diesem Giro. Einzige Gegner waren viele undisziplinierte Zuschauer, die den potenziellen Gesamtsieger ein ums andere Mal bedrängten und in Schwierigkeiten brachten. Mit Glück ging alles gut und Tadej Pogacar konnte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf jetzt fast 10 Minuten ausbauen. Die Entscheidung denn die letzte ist eine Sprintetappe in Rom. Zweiter bleibt der Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft Daniel Martinez aus Kolumbien. Den dritten Platz auf dem Podium verteidigte der Brite Geraint Thomas an seinem 38. Geburtstag. Bester deutscher Fahrer war Simon Geschke, der lange bei den Favoriten bleiben konnte und den letzten Giro d'Italia seiner Karriere unter den besten 15 beendet.
Also, Tadej Pogacar steht ganz kurz vor dem Gesamtsieg bei diesem Giro d'Italia und das gleich bei seiner ersten Teilnahme bei dieser Rundfahrt. Das ist aber auch nur der erste Teil seines Plans für diesen Sommer. Er möchte auch noch die Tour de France im Sommer gewinnen. Dass dieser Plan tatsächlich aufgehen könnte, liegt aber nicht nur an seiner eigenen Stärke, sondern auch an der Schwäche seiner aktuellen Konkurrenten, berichtet Tom Mustroff.
Tadej Pogacar schreibt Rundfahrtgeschichte. Nicht nur, weil er drauf und dran ist, bei seinem Debüt auch den Giro d'Italia zu gewinnen, der am Sonntag in Rom endet. Die Tour de France gewann er ja bereits bei seinem Debüt. Und als er zum ersten Mal bei der Spanien-Rundfahrt auftauchte, wurde der Jungprofi gleich Dritter. Nein, Pogacar schreibt Rundfahrtgeschichte vor allem deshalb, weil er sich nicht in traditioneller Klassementfahrermanier hinter seinen Helfern versteckt und erst im Ziel attackiert. Ganz im Gegenteil. Viele Kilometer vor dem Zielstrich geht er schon in den Wind und kommt als Solist ins Ziel.
Natürlich ist es der beste Sieg, wenn man allein ankommt. Aber man weiß nie, was passiert. Wir werden es aber immer versuchen.
3 Bergetappen gewann er bislang auf diese Art. 2-mal reichte es nicht ganz, da wurde er Zweiter und Dritter. Aber er belebte das Rennen. Und die Rivalen gaben sich früh damit zufrieden, nur noch um die Plätze hinter Pogacar zu kämpfen.
Wir wollen ganz klar das bestmögliche Resultat. Der zweite Platz ist in Reichweite und das würden wir gern schaffen.
Meinte Geraint Thomas, der 2 Wochen lang mal auf dem 2., mal auf dem 3. Platz rangierte. Auch Daniel Martinez, kolumbianischer Kapitän des Rennstalls Bora Hansgrohe, erwies sich früh als Realist. Er wechselte sich mit Thomas auf Platz 2 und 3 ab.
Mit diesem Rückstand auf Pogacar ist es schwer, denn sie haben auch ein starkes Team. Ich glaube, der Giro ist schon zu Ende und es wird nur noch einen großen Kampf um den 2. und 3. Platz geben.
Meinte der Kolumbianer bereits am 2. Ruhetag. Er sollte recht behalten. Er und Thomas duellierten sich um Platz 2. Meist allerdings konservativ, mit dem Auge darauf, den Spatz in der Hand nicht zu gefährden. Pogacar lieferte derweil seine Solo-Shows ab. Er freute sich über Fanzuspruch und slowenische Fahnen bei den Etappen im Nordosten Italiens.
Heute habe ich, glaube ich, 90% der Leute meiner Heimatstadt an der Strecke gesehen. So viele slowenische Fahnen. Auch das Pogi-Team war da. Es war einfach brillant.
Sagte er nach der 19. Etappe. Die gewann er mal nicht. Er rollte mit dem Hauptfeld eine Viertelstunde nach den Ausreißern ins Ziel. Er wartete sogar, bis Rivale Thomas nach einem Sturz wieder zur Gruppe aufschließen konnte. Ganz ein Gönner eben. Dass Pogacar so überlegen wirkte, hatte allerdings auch mit der schwachen Konkurrenz zu tun. Männer, die ihm gefährlich werden könnten, fehlten bei diesem Giro. Jonas Vingegaard, Primož Roglič und Remco Evenepoel bereiten sich ausschließlich auf die Tour de France vor. Vorausgesetzt natürlich, sie kommen nach ihren schweren Stürzen im Frühjahr überhaupt wieder in Form für die große Schleife. Und die Fahrer, die beim Giro waren, setzten ihre Mannschaftskollegen gar nicht erst ein, um Pogacar unter Druck zu setzen. Das jedenfalls kritisierte Marc Reef, sportlicher Leiter von FISMA Lise Bike. Seine Equipe hatte im letzten Jahr bei der Tour de France Pogacar mit fortwährender Tempoarbeit regelrecht zermalmt.
Es gab, denke ich, keine einzige Attacke gegen Pogacar. Sie lassen ihn tun, was er will. Sie warteten, überließen ihm die Verantwortung. Das ist auch ein Grund, warum der Abstand so groß ist.
Pogacar freilich bereitete sich auch extrem auf diesen Giro vor. Er reduzierte radikal seinen Wettkampfkalender, hielt sich viel in der Höhe auf. Großes Ziel ist das Double aus Tour und Giro. Das sorgt für noch mehr Motivation, noch präzisere Detailarbeit und im Ergebnis für die bestechende Verfassung, in der sich der Slowene in Italien präsentierte.
Er sollte in optimaler Form hier sein, um die Belastung mit klarem Kopf meistern zu können und aus dem Giro zwar müde, aber nicht zu müde herauszukommen. Dann gibt es einen Monat Zeit und Erholung, um sich danach bei der Tour in guter Verfassung zu zeigen. Den ganzen ersten Teil der Saison haben wir auf diese Art Training ausgerichtet.
Meinte Mauro Gianetti, Teamchef von Pogacar. Angesichts von Gianettis Vita, er betreute früher Dopingsünder wie Riccardo Rico, kommen stets die Fragen auf, ob bei seinem aktuellen Schützling alles mit rechten Dingen zugeht. Die Fragen sind da, zuweilen werden sie auch Pogacar gestellt. Der kann die Zweifel sogar verstehen. Belege dafür, dass er sich unlauterer Mittel bedient, gibt es bislang aber nicht. Und so wird am Ende dieses Giro der Blick von Rom aus schon nach Florenz gerichtet, dem Grand Départ der Tour de France.
An die Tour denken wir ab Montag, vielleicht auch ab Sonntagabend, auch sagen wir ab Montag früh. Zuerst müssen wir aber in Rom ankommen.
Sagt Teamchef Mauro Gianetti. Das wäre dann Teil 1 des Double-Projekts. Bleibt für den Spannungsbogen der Tour zu hoffen, dass Pogacar dort nicht ähnlich dominant auftritt und die Konkurrenz die richtigen Schlüsse aus diesem Giro zieht.
Ein Beitrag von Tom Mustroff. Die Tour de France, die beginnt in diesem Jahr dann am 29. Juni und danach folgen dann ja auch noch die Radwettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Einer, der da nicht dabei ist, ist Rick Zabel, einer der bekanntesten deutschen Radfahrer. Auch den Giro verfolgt er gerade aus der Heimat. Stattdessen steht er morgen beim Klassiker rund um Köln am Start, seinem Heimrennen. Und dieses Rennen ist gleichzeitig auch das letzte für ihn als Profi auf der Straße. Denn Anfang Mai hat er angekündigt, seine Karriere zu beenden, mit gerade einmal 30 Jahren. Ich wollte von ihm deshalb wissen, ob ihm das Radfahren etwa keinen Spaß mehr macht.
Nee, also ich glaube, ich habe mehr Spaß am Radfahren denn je. Aber das Rennenfahren, ich würde das ganz klar unterscheiden. Das eine ist das ganz normale Radfahren, das Training oder, okay, jetzt ist es kein professionelles Training mehr, jetzt ist es wirklich einfach nur Radfahren, Hobby, wie bei jedem anderen Menschen, der auch gerne Rad fährt auch. Aber ja, das Rennenfahren und alles, was so damit verbunden ist, das viele Reisen, das viele Wegsein von der Familie und auch das professionelle Leben, so nenne ich es jetzt mal, mit auf die Ernährung achten. Und so, man ist ja als Radsportler ziemlich kontrolliert, so ein sehr gläserner Sportler. Und diesen Part jetzt hinter mir zu lassen und ein bisschen freier zu leben, den mag ich schon, da freue ich mich drauf.
Wann haben Sie den Entschluss gefasst, dieses alte Leben an den Nagel zu hängen und jetzt ein entspannteres Leben führen zu wollen?
Der Entschluss kam eigentlich so schon Ende letzter Saison. Und dann habe ich aber schon relativ früh im Dezember letzten Jahres zu meinem Team gesagt, ey, das wird meine letzte Saison. Ich habe ja jetzt mitten in der Saison aufgehört, was verschiedenste Gründe hatte. Und ein Grund war halt, dass wir ein super junges Talent im Nachwuchsteam hatten. Das Team wollte den gern hochziehen. Andererseits habe ich ja mir auch das ein oder andere Standbein nebenbei schon aufgebaut. Und wir haben eigentlich einen ganz guten Deal gefunden, dass ich noch ein paar Gravel-Rennen weiterfahre, so in die Alternativszene reinstarte. Und das war jetzt halt, also dieser Entschluss, der kam eigentlich wirklich innerhalb von 2-3 Wochen, das ging richtig schnell. Und normalerweise wäre ich jetzt sonst bis Oktober noch Rennen gefahren.
Was reizt Sie so am Gravelfahren, also an dem Fahren auf Feldwegen, auf etwas kleineren Wegen?
Ich weiß auch nicht, ob daraus eine richtige Karriere entsteht, da muss ich ehrlich sein. Aber an sich reizt einen das natürlich schon. Also ich bin jetzt im Training auch schon oft auf einem Gravelrad unterwegs gewesen. Das ist halt wirklich eine schnell wachsende Szene, parallel zu dem Profiradsport. Und der ist zumindest, was ich so von außen einschätzen kann, da geht es noch ein bisschen lockerer zu. Man ist da wirklich Einzelsportler, kann man sagen. Also im Profiradsport ist man ja Teamsportler. Ich würde sagen, das ist ein großer Unterschied. Und beim Trainersport ist es ja auch so, dass eigentlich die jeder Männer und jeder Frauen zusammen mit den Profis dieselbe Distanz und dasselbe Event teilnehmen. Und natürlich, das, wie Sie gerade gesagt haben, dass es auf Feldwegen, in Wäldern, an besonderen Orten, in der schönen Natur stattfindet, ist natürlich auch noch ein sehr, sehr schöner Benefit des Ganzen.
Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, Gravel ist eigentlich noch ein relativ junger Trend, eine relativ junge Sportart. Vergangenes Jahr erst die erste deutsche Meisterschaft. Insgesamt, wenn Sie zurückblicken auf die letzten 13 bis 15 Jahre, die Sie jetzt im Radsport aktiv waren, wie hat sich denn der Radsport in dieser Zeit verändert?
Als ich Profi geworden bin, da war 2012, 13, 14 so, da war Radsport definitiv nicht da, wo er jetzt ist, in Deutschland. Aber definitiv halt jetzt, würde ich so sagen, in der allgemeinen Bevölkerung ist Radsport jetzt gerade auf jeden Fall viel, viel cooler, als er damals war. Also wenn man mal so in die Städte reinguckt, also rein vom Lifestyle her, glaube ich, dass die die Marken wirklich auch mittlerweile Läden in den Innenstädten haben, dass Radsport irgendwie nicht mehr nur mit Vereinsklamotten bunt irgendwie so diesen uncoolen Charakter hat, sondern man kann cool aussehen in Radlersachen. Und ja, gefühlt macht es halt einfach, die breite Masse hat Interesse gefunden am Radfahren. Und das hat mit dem Radsport, mit dem Profibereich relativ wenig erstmal zu tun. Aber es ist halt wirklich ein Breitensport richtig geworden. Und ich würde sagen, da hat Corona natürlich einen großen Anteil daran, dass viele Radfahren als Hobby entdeckt haben. Und das andere ist natürlich, dass jetzt halt auch so diese Skandaljahre und die ganzen Dopinggeschichten, als ich Profi geworden bin, war das auch alles sehr frisch. Mhm. Und man musste sich immer rechtfertigen, Radprofi zu sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass das jetzt nicht mehr so ist. Zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass das Ganze eigentlich viel beliebter wieder ist, viel cooler geworden ist und auch so gar nicht mehr so kritisch gesehen ist.
Ja, Sie sprechen es an. Also Sie haben angefangen damals im Development-Team von Team Rabobank. Da haben sich ja gerade zu dem Zeitpunkt, wo Sie angefangen haben, relativ viele Sportler dazu bekannt, während ihrer aktiven Karriere gedopt zu haben. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, gerade als es dann losging, ich will jetzt hier Profi werden und jetzt kommen hier ganz viele Namen, große Namen um die Ecke, die gesagt haben, sie haben in der Vergangenheit gedopt?
Boah, als junger Mensch habe ich das krass ausgeblendet, muss ich sagen. Also da war wirklich Tunnelblick angesagt und so ein bisschen naiv vielleicht auch einfach zu sagen, ey, das war mal, ich bin in Zeiten jetzt unterwegs, wo das nicht mehr so ist. Und man hat sich wirklich auf sich selber konzentriert. Aber da war ich, wie gesagt, auch einfach noch sehr, sehr jung und wollte vielleicht auch gar nicht so wahrhaben, wie das diesem Sport schadet oder auch geschadet hat. Also ich würde sagen, meine Generation eigentlich hatte dann das Glück, dass wir eine neue Chance bekommen haben. Von daher würde ich sagen, hatte ich vielleicht ganz Glück, dass ich so diese ganz schwarzen Jahre nicht miterlebt habe. Aber trotzdem, auch in meiner Ära war natürlich dieser Aufklärungsprozess noch drin. Und ich bin eigentlich, wie gesagt, jetzt sehr froh, dass ich jetzt nicht in jedem Gespräch dazu noch rechtfertigen muss.
Jetzt fahren Sie am Wochenende Ihr letztes Rennen rund um Köln. Das ist das Heimrennen. Warum ausgerechnet dieser Abschied vor der eigenen Haustür? Kann das nicht auch ein bisschen zu emotional werden?
Ich bin gespannt. Ich kann es noch nicht einschätzen. Also ich glaube, ein bisschen emotional wird es schon, weil ich auch ein emotionaler Typ bin. Aber ja, das war eigentlich eine sehr natürliche Entscheidung. Also als ich diese offenen Gespräche mit meinem Team geführt habe, jetzt sozusagen schon den Vertrag einfach ein halbes Jahr früher aufzulösen als geplant, stand natürlich dann auch die Frage im Raum, okay, wenn man jetzt die Karriere beendet, wie macht man das? Tritt man einfach zurück, fährt gar keine Rennen mehr? Das wäre vielleicht auch so ein bisschen zu abrupt gewesen. Mein letztes Rennen mit dem Team war Paris-Roubaix, eigentlich so mein Lieblings-Eintagesrennen. Und da habe ich schon noch sehr genossen, dieses Rennen gefahren zu sein, ohne eigentlich in dem Moment zu wissen, das ist mein letztes Rennen fürs Team. Also von daher würde ich eigentlich diesen stillen, leisen Abschied persönlich bevorzugen, weil dann eben nicht so ein Druck drauf ist. Aber ja, da habe ich halt überlegt und habe mir gedacht, so, oh, jetzt einfach so komplett abrupt aufhören, fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an, ist vielleicht auch den Fans gegenüber auch nicht ganz fair. Also ich finde, irgendwie so nochmal so eine kleine Abschiedstour, da lass es nur dieses eine Abschiedsrennen sein, das, auch wenn es nur symbolisch ist, egal wie das jetzt im Endeffekt läuft, sportlich gesehen, sollte man irgendwie ein Abschiedsrennen haben. Und dann habe ich natürlich einfach in den Kalender geschaut und habe gesehen, okay, rund um Köln, mein Heimrennen ist nicht mehr weit weg, das ist in 2-3 Wochen. Das wäre irgendwie vom Aufwand her auch natürlich einfach das Schönste, vor heimischem Publikum Tschüss zu sagen. Man kennt die Strecke, man kennt die Leute. Und das war dann eigentlich eine relativ natürliche Entscheidung zu sagen, okay, ich fahre rund um Köln als letztes Rennen.
Haben Sie sich ein Ziel gesetzt?
Ich bin ganz ehrlich, als dieses Sportler-Ding, das habe ich abgehakt. Also ich will wirklich einfach ein attraktives, schönes Rennen fahren, mich nochmal zeigen irgendwie. Natürlich auch vorne mitfahren, ne? Also vorne irgendwie in der ersten Gruppe anzukommen, wäre schön, und nochmal mit einem Achtungserfolg oder sowas aufzuhören. Ich fahre ja mit der Nationalmannschaft. Wir haben noch 2, 3 andere heiße Eisen im Feuer. Das heißt, wenn ich am Ende nochmal einen guten Job im Finale mache für meinen Kapitän im Team und vorne dabei bin, bin ich auch glücklich. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, einfach vorne mit ankommen und dann vielleicht die letzten Meter ausrollen lassen und sich irgendwie nochmal bei den Fans winkend und ja einfach bedanken, vielleicht diesen Moment auf der Zielgerade für sich alleine nochmal genießen. Das wäre schön, wenn das irgendwie klappen würde.
Sagt Rick Zabel, der morgen bei Rund um Köln sein letztes Rennen im Straßenradsport fährt. Überholen? Quasi unmöglich. Zu eng sind die Straßen von Monaco. Viele finden deshalb, dass der Formel 1 Grand Prix dort inzwischen ziemlich langweilig sei. Umso wichtiger ist dafür das Qualifying. Wer vorn startet, hat hier noch mehr Vorteil. Max Verstappen ist das in diesem Jahr nicht. Stattdessen sorgt Lokalmatador Charles Leclerc für gute Laune bei den Fans. Volker Hütt.
Max Verstappen ist im Moment nicht mehr das Maß aller Dinge, zumindest nicht überall. Charles Leclerc im Ferrari fuhr überragend. Sein Vorsprung vor dem zweiten, dem Australier Oscar Piastri im McLaren, war enorm. 1,5 Zehntelsekunden Vorsprung auf dem engen, kurzen Startkurs von Monaco, das ist beachtlich. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz war drittschnellster, keine Frage, Ferrari geht als Favorit ins Rennen. Verstappen dürfte als Sechster am Start keine Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Überholen ist so gut wie unmöglich. Das muss auch Nico Hülkenberg akzeptieren, der nur als Zwölfter am Start steht.
Das Rennen beginnt morgen um 15 Uhr. Im Weltcup haben die Ruderer gerade die Chance, ihre Form für Olympia zu testen. An diesem Wochenende sind sie in Luzern auf dem Wasser. Und vor allem Oliver Zeitler im Einer ist gut drauf. Jan Dittjogeit über die Halbfinals.
Der dreifache Weltmeister aus München hat mit einem souveränen Halbfinalsieg den Endlauf in Luzern erreicht. Trotz namhafter Konkurrenz gewann der 27-Jährige mit 3 Sekunden Vorsprung auf Vizeweltmeister Van Dorp aus den Niederlanden und gut 5 Sekunden vor dem WM-Dritten McIntosh aus Neuseeland. Zeitler wird nun auch im Endlauf kaum zu schlagen sein. Das Finale hat auch Alexandra Föster im Frauen-Einer erreicht. Sie musste allerdings lange Zeit um den dritten Platz im Halbfinale hart kämpfen, und zwar gegen die zweite deutsche Starterin Juliane Faralisch. Am Ende hat es aber für Föster gereicht. 5 deutsche Boote stehen nun am Finaltag in den Endläufen der olympischen Klassen. Steigern muss sich der Deutschlandachter, der am Freitag in seinem ersten Rennen hier auf dem Rotsee als 5. und abgeschlagener Letzter enttäuscht hat.
Und die Finals im Weltcup finden morgen statt. 6-mal Gold bei Weltmeisterschaften und 1-mal Gold bei Europameisterschaften hat Daria Varfolomeev in der rhythmischen Sportgymnastik bereits gewonnen. Bei der EM in Budapest kam jetzt Bronze im Mehrkampf hinzu. Regina Sauer.
Die 6-malige Weltmeisterin startet nervenstark mit einer gelungenen Keulenübung in den Mehrkampf der zweitbesten der gesamten Konkurrenz. Mit dem Band leistet sich Varfolomeev außergewöhnlich viele Fehler, nur Platz 6 nach 2 von 4 Handgeräten. Dann kommt die mentale Stärke von Varfolomeev zum Vorschein. Die Aufholjagd beginnt mit dem Reifen und vor allem mit einer fantastischen Ballübung. Am Ende fehlen 5,3 Punkte zum Sieg. Mehrkampf-Europameisterin wird Stiliana Nikolova aus Bulgarien vor Sofia Raffaelli aus Italien. Die zweite Deutsche, Margarita Kolosow aus Potsdam, belegt Rang 7.
Und eben haben wir schon Eindrücke aus der Hamburger Halle gehört beim Final Four Turnier in der Handball European League. Und was sich angedeutet hat, ist eingetreten. Die Füchse Berlin gewinnen deutlich gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 33-24. Noch einmal Thomas Kos, diesmal mit dem Spielbericht.
Die beiden Favoriten haben sich durchgesetzt in den Halbfinalspielen hier in Hamburg. Die Füchse aus Berlin haben die Möglichkeit, ihren Titel zu verteidigen. Sie besiegten im zweiten Halbfinale die Rhein-Neckar-Löwen im Bundesliga-Duell deutlich mit 33-24. Konnten sich vor allen Dingen auf ihren Supertorwart verlassen, auf Dejan Milosavljev. Und auch im Rückraum die beiden Spieler Lasse Andersson und Matthias Kitzel mit jeweils 7 Toren erfolgreich sorgten dafür, dass es am Ende ein deutliches Ding wurde für das Team von Jaron Siewert. Zuvor hatte sich die SG Flensburg-Handewitt durchgesetzt mit 38-32 gegen Dynamo Bukarest. Auch dort konnten die Flensburger Mitte der ersten Halbzeit schon anfangen, die Kräfte ordentlich zu verteilen und sich für das Finale zu schonen. Vor über 8000 Zuschauern kommt es also morgen zum deutschen Finale zwischen Flensburg und den Füchsen aus Berlin.
Und bei der Paraleichtathletik-WM im japanischen Kobe hat es zum Abschluss noch einmal 2-mal Gold für das deutsche Team gegeben. Leon Schäfer hat sich über 100 Meter seine 2. Goldmedaille gesichert nach dem Weitsprung vor einer Woche. Und für Hannes Flors über 400 Meter gab es ebenfalls Gold. Außerdem hat sich Lindy Afe über 400 Meter Silber geholt. Am 10. November sticht Boris Herrmann wieder in See und will diesmal die Vendée Globe gewinnen, also eine der härtesten Solo-Segelregattas einmal um die Welt. Die Zwischenzeit nutzt er, um sich für sein Herzensthema stark zu machen, dem Kampf gegen den Klimawandel. Gerade in New York, berichtet Antje Passenheim.
Fast 5 Jahre ist es her, seit Deutschlands Segelstar mit Greta Thunberg für Fridays for Future nach ihrer Atlantiküberquerung an Lady Liberty vorbeisegelte. Fürs Klima. Und das steht für Boris Herrmann diesmal auch auf seinem Programm in Big Apple.
Das Klima steht ja auf den Segeln und auch sonst auf unserem Boot. Climate Action, also Klimaschutzmaßnahmen, dafür wollen wir werben, dass es da einfach, dass da mehr passiert. Und dafür nutzen wir unsere Kampagne.
Eine Konferenz für die bedrohte Hochsee haben der Hamburger und sein Team Malizia in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium ausgerichtet. Diesmal in der Deutschen Botschaft der Vereinten Nationen mit Aktivistinnen und UN-Experten. Sechsmal sei er um die Erde gesegelt. Selbst durch die Nordostpassage im Nordpolarmeer sei er gekommen. Das hätte eigentlich nicht möglich sein sollen, denn dort sollte Eis sein, das es nicht mehr gibt.
Ja, das hat eine gewisse Tradition für uns jetzt, dass wir versuchen, an den verschiedenen Stationen, wo wir ankommen, an den Pitstops sozusagen, Leute zusammenzubringen, zu netzwerken, Kräfte zu vereinigen für Ozean, Meeresschutz und auch Klimaschutz.
In New York sei er schon so oft gewesen, dass er es in Teilen besser kenne als Hamburg, sagt Hermann. Diesmal ist er mit einem großen Erfolg im Rücken hergesegelt. Hermann belegte Platz 2 beim Transatlantikrennen Transat CIC. Die rund 3500 Nordatlantik-Seemeilen von der Bretagne hierher waren für den Deutschen und die Malizia der Saisonstart und die erste Standortbestimmung für die Weltregatta Vendée Globe. Sie beginnt im November. Erstmal nutzt Hermann die Zeit bis zur Rückreise nach Europa mit etwas Showsegeln vor Manhattan. Zum Glück ist seine Malizia Sea Explorer wieder in Schuss.
Ja, wir hatten leider einen Blitzeinschlag im Boot. Das führte dazu, dass wir jetzt bis heute Mittag am Schiff sehr viel arbeiten hatten und auch viele Teile austauschen mussten. Das war ein bisschen unglücklich, weil das Schiff in sehr gutem Zustand hier angekommen ist.
Ist es jetzt wieder und ankert am Pier von Brooklyn. Hermann hat von dort stets die Skyline von Manhattan im Blick, bevor es dann am Mittwoch wieder auf See geht und zurück.
Und dann haben wir die nächsten Tage Sicherheits- und Wetterbriefings und ein bisschen Ruhe hoffentlich, dass wenn keine neuen Blitze einschlagen, dann hat auch unsere Mannschaft hoffentlich mal 3 Tage zu verschnaufen, bevor es dann losgeht.
Berichtet Antje Passenheim aus New York. 1982 war ich persönlich noch nicht geboren, aber die Nacht von Sevilla, die sagt auch mir etwas. Dieses legendäre WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich, das Deutschland mit dem ersten Elfmeterschießen der Geschichte gewinnt und das vor allem wegen des brutalen Fouls von Toni Schumacher an Patrick Battiston in Erinnerung bleibt. Eine legendäre Nacht, über die es schon viele Bücher gegeben hat und die es jetzt auch als Theaterstück gibt. Jessica Sturmberg war bei der Premiere bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen dabei.
Der Schauspieler Peter Lohmeier tritt auf die Bühne, setzt sich an den Tisch und beginnt das Drehbuch zu lesen.
19:30 Uhr.
Helle Scheinwerfer sind nun ganz auf ihn gerichtet. Er ist an diesem Abend die Stimme für alle Beteiligten dieses denkwürdigen Halbfinales, das am Ende sogar die beiden Regierungschefs, Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Schmidt, beschäftigen wird. Spannung liegt von Beginn an direkt in der Luft. Auf der Bühne gehen Lichter an, sie erinnern an Flutlicht, zeigen zugleich immer den Spielstand an. Lohmeier zitiert Paul Breitner.
Das Spiel wird deshalb so interessant werden, weil da zwei verschiedene Fußballwelten aufeinandertreffen. Die feindlichen Franzosen und die athletischen Deutschen.
Den Deutschen gehört der Anfang. Sie gehen in Führung, die Franzosen gleich nur 9 Minuten später durch einen von Michel Platini verwandelten Foul-Elfmeter aus. In der 57. Minute kommt dann der Moment, der bis heute für Diskussionen sorgt.
Michel Platini spielt mich wunderbar frei. Ich laufe auf das deutsche Tuch zu. Dann nähert sich mir etwas Schwarzes, ein Schatten. Ich versuche, den Ball, der in der Luft schwebt, zu erfassen. Ich hebe meinen Kopf. Ich nehme jetzt noch stärker diese dunkle Masse wahr.
Toni Schumacher läuft ungebremst auf Battiston zu. Die schwarze Masse, die Battiston im Augenwinkel noch wahrgenommen hat, bevor er zu Boden fiel und das Bewusstsein sowie 4 Zähne verlor, springt ihm entgegen. Als Schumacher mit seiner Hüfte voll gegen die Schläfe des Franzosen knallt, ist der Ball schon längst weg. Das ZDF hat das Spiel in seiner Mediathek eingestellt. Diese Szene lässt sich nachschauen. Wer sie sieht, muss zu dem Schluss kommen, das war ein sehr brutales Foul, das eine rote Karte hätte nach sich ziehen müssen und Elfmeter. Heute würde das sich ja keiner mehr in Frage stellen. Aber damals war der Zeitgeist noch ein anderer. Reporter Rolf Kramers erste Reaktion?
Ja, ja, ja.
Und auch nach einigen Minuten, nachdem Battiston schon vom Feld getragen wurde, kommt Kramer zu der Feststellung:
Toni Schumacher musste alles wagen. Das ist halt ab und zu drin bei so einem Spiel, wenn beide Mannschaften in die Vollen gehen.
Der französische Reporter ist dagegen empört. Zurück im Theatersaal in Recklinghausen. Harald alias Toni Schumacher kommt später persönlich auf die Bühne. Lohmeier setzt sich zur Seite und Schumacher vor die Mikrofone.
War es ein Foul? Für die Schiedsrichter nicht. Sie entschieden auf Abstoß. Aber was sagt mein eigenes Bauchgefühl? Es war ein Zusammenprall mit Patrick Battiston in jener 57. Minute. Ich empfinde ihn auch heute nicht als Foul. Aber meine Mutter hat damals die Szene noch einmal im Fernsehen gesehen und mir ein paar Stunden später gesagt, es war schlimm, Harald.
Das Publikum in Recklinghausen bekommt beide Seiten erzählt. Die Empörung der Franzosen und auch, wie Schumacher reagiert, nachdem Battiston minutenlang auf dem Boden liegt. Bewusstlos, mit einer Halswirbelverletzung und Gehirnerschütterung. Statt sich zu entschuldigen, sich zu erkundigen, wie es dem Gefaulten geht, verharrt er im Strafraum und spielt mit dem Ball. Ein Fehler, wie er seit Jahren schon zugibt.
Was ich heute anders machen würde, ich würde zu ihm gehen und würde mich um ihn kümmern.
Direkt nach dem Spiel auf Battiston angesprochen, sagt Schumacher den bekannten Satz, dass er Battiston die Jacketkronen für die ausgeschlagenen Zähne zahlen würde. Er fühlt sich in der Interpretation falsch verstanden.
Das war eigentlich eine Äußerung der Erleichterung.
Horst Rubisch verwandelt ins rechte untere Eck. 5:4 für Deutschland. Deutschland gewinnt das Halbfinale nach 2 Stunden und 41 Minuten.
Im Theatersaal sitzen viele, die das Spiel als junge Erwachsene erlebt haben und sich nochmals von der damaligen Atmosphäre fesseln lassen. Wie damals in Deutschland nach dem Spiel wird Schumacher auch jetzt im Saal als Held gefeiert. In Frankreich erhält er 1982 Morddrohungen. Seine Kinder sollen entführt werden. Vergleiche aus der Nazi-Zeit kommen hoch. Stefan Klemm hatte vor 2 Jahren all das, was rund um das Spiel geschah, in seinem umfassenden gleichnamigen Buch beschrieben und analysiert. Vieles aus seiner reichen Zitatensammlung und Recherche hatte auch Manuel Neukirchner zur Verfügung gestellt. Dem Direktor des Fußballmuseums gelingt wiederum das Kunststück, diese Zitate, die von den Beteiligten teils Jahre danach im Rückblick geäußert wurden, quasi live auf den Platz zu bringen. Was das Bühnenstück dagegen im Vergleich zum Buch von Klemm nicht leistet, ist diese Einordnung als eines der brutalsten Fouls der WM-Geschichte, auf die Autor Manuel Neukirchner bewusst verzichtet hat.
Also ich habe mich sehr bemüht, diese beiden Perspektiven zu zeigen. Und ich lasse die Spieler sprechen. Der Besucher und die Besucherin sollen sich selber ein Bild machen. Ich möchte mich ganz bewusst zurückhalten und möchte das dem Betrachtenden überlassen, welche Wertung er nimmt.
Hätten Battiston und Schumacher im Theater danach nebeneinander gesessen, hätte die Ausgewogenheit vielleicht funktioniert. So neigt das deutsche Publikum, dem anwesenden Schumacher in seiner Sichtweise zu folgen.
Nach der Nacht von Sevilla dürften die Fans von Deutschland und Frankreich nicht gerade die besten Freunde gewesen sein. Insgesamt führt Fußball aber dazu, dass sich die Fans mehr mit Europa identifizieren als Nicht-Fans. Das zumindest besagt eine Studie der Gutenberg-Universität Mainz. Ein interessantes Ergebnis, über das ich mehr wissen wollte. Deshalb habe ich bei Arne Niemann angerufen, der als Professor die Studie betreut, und ihn gefragt, warum mögen Fußballfans Europa anscheinend mehr als Nicht-Fans?
Ein ganz wichtiger Mechanismus ist, dass in den Teams europaweit viele nicht-einheimische europäische und andere ausländische Spieler beschäftigt sind. Und die Wahrnehmung von Zugehörigkeit verändert sich, wenn ausländische Spieler im eigenen Club spielen. Sie sind dann nicht mehr die anderen, sondern sie gehören dazu. Wir haben auch festgestellt, dass in Ligen, in denen der Anteil von ausländischen Spielern hoch ist, Fans auch europäischere Einstellungen haben als in stärker von einheimisch dominierten Ligen. Und weiterer Faktor ist, dass Fans durch Auswärtsspiele oder durch Medienkonsum in Kontakt mit anderen europäischen Ländern sind und ihr Erleben eine positivere Einstellung gegenüber Europa bekommen. Eine wichtige Rolle spielen hier auch die europäischen Clubwettbewerbe. Etwas überspitzt kann man sagen, dass Europa so eine Art Sehnsuchtsort für viele Fans geworden ist Und ein gutes Abschneiden in der nationalen Liga wird dann mit der Teilnahme in den europäischen Wettbewerben belohnt.
Heißt das, man könnte also quasi sagen, die Fans des FC Bayern, die können mehr mit Rumänien anfangen als zum Beispiel Fans von einem Verein, der jetzt nicht international spielt?
Also ob sie jetzt mehr mit Rumänien anfangen können, das kann ich sagen. Aber wir haben tatsächlich in einem Vorgängerprojekt Fans von Bayern München im Vergleich zu Fans von Hannover 96 gestellt. Das haben wir in 4 Ländern gemacht, aber ich beziehe das mal nur auf Deutschland. Und hier haben wir festgestellt, dass die Fans von Bayern München tatsächlich europäischere Einstellungen haben als die von Hannover 96.
Und das erklären Sie durch die Teilnahme am Europapokal?
Ja, das ist ein wichtiger Faktor und vielleicht auch der wichtigste Faktor in der Tat.
Der Fußball, der hat ja, Sie haben jetzt gesagt, durchaus etwas Verbindendes, aber auch viel Trennendes. Es geht ja immer auch gegen jemand anderen. Wie kann der Fußball trotzdem ein Gefühl von Gemeinschaft, von Einigkeit und von ja, Europa befördern, wenn man ja eigentlich eine Mannschaft gegen eine andere Mannschaft hat?
Also im Clubfußball ist es relativ eindeutig, wenn der Held der eigenen Mannschaft Europäer aus einer anderen europäischen Nation ist oder auch außerhalb von Europa, dann ist es ganz klar, dass eine politische Sozialisierung sich scheinbar darüber auch ein Stück weit entwickelt. Nämlich wird das Fremde nicht mehr als fremd wahrgenommen, sondern das Europäische auf einmal Teil der eigenen positiven Wahrnehmung.
Bisher sprechen Sie immer von Europa. In Ihrer Studie sagen Sie aber auch, dass sich die Einstellung zur EU konkret verändert. Wieso das?
In den Medien oder in der Umgangssprache werden die Begriffe Europa und EU häufig synonym verwendet, insbesondere wenn es um europäische Identitäten geht. Und wir gehen davon aus, dass Fans das genauso machen, ja, dass für Fans Europa gleich die EU ist. Die EU wird hier praktisch als politischer Inbegriff von Europa verstanden.
Wenn man sich jetzt den internationalen Wettbewerb mal anguckt, dann konzentriert er sich ja doch sehr stark auf die großen Ligen, sprich auf Deutschland, Frankreich, Italien, England und Spanien. Wieso strahlt das auf die ganze EU ab und nicht nur auf diese 5 Länder?
In der Tat kann man einige Trends sehen, die möglicherweise das, was ich gerade dargestellt habe, so ein bisschen entgegenlaufen, aber das nicht vollends entkräften können. Unsere Umfrage ergab auch, dass über 70% der Befragten die europäischen Wettbewerbe unabhängig von ihrer Vereinszugehörigkeit schauen. Und dann haben wir auch gefragt, nochmal explizit, warum schauen sie sich die Champions League an? Und die Begründung war, in den seltensten Fällen in der Champions League bin ich für die deutschen Clubs. Das haben weniger als ein Drittel geantwortet. Im Vordergrund stehen 2 andere Gründe. Einmal der Wunsch, den besten Fußball zu sehen. Das haben 46% gesagt. Und dann haben 50% gesagt, Fußball schauen unabhängig von den beteiligten Clubs als Hobby. Das heißt, die meisten Fans wollen immer noch den sportlich besten Fußball sehen, wie die Umfrage zeigt, und sind damit wahrscheinlich auch mit dem Status quo zufrieden und werden dann den bereits erwähnten Mechanismen ausgesetzt.
Was kann die Politik jetzt daraus lernen? Es wird ja derzeit viel darüber gesprochen, dass rechte Parteien in Europa immer mehr Zulauf bekommen und die Identifikation mit der EU und mit Europa sinkt.
Wichtig ist, die soziale Relevanz des Fußballs anzuerkennen, sein Identifikationspotenzial und die positiven Effekte, die daraus folgen. Und diese soziale Relevanz gilt es dann auch im Rahmen der Möglichkeiten zu schützen. Zum Beispiel durch die Sicherstellung von Teilhabe der Fans am Sport und seinen Vereinen. Ich denke, dass das oft einseitig negativ dominierte Bild von Fußballfans durchaus aus der öffentlichen Kommunikation weiter verschwinden sollte, weil es auch die Wahrnehmung von Fans in der breiten oder breiteren Öffentlichkeit beeinflusst. Ich hoffe, dass diese Sendung vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Wenn Fans immer nur als Krawallmacher und Gewalttäter dargestellt werden, führt das zu einem immer stärkeren Rückzug, zu negativer öffentlicher Wahrnehmung und in der Folge zu einer Verhinderung der positiven Potenziale.
Was bedeutet das Ganze jetzt für die EM im Sommer?
Eventuell wäre es günstig gewesen, wenn erst die EM stattgefunden hätte und dann die Europawahl. So ganz klar ist es nicht. Natürlich haben wir es bei der Euro mit einem Wettbewerb zu tun, bei dem die Nationalmannschaften im Mittelpunkt stehen. Das heißt, hier könnte es auch gegenläufige Mechanismen geben, die das Nationale mehr als das Europäische in den Mittelpunkt rücken. Auf der anderen Seite wird durch die Euro der Bezugsrahmen wieder auf Europa gelegt und die Euro vielleicht auch als ein Produkt der europäischen Kooperation und Völkerverständigung gesehen. Darüber hinaus werden ungefähr 10 bis 15 Millionen Fans aus anderen europäischen Ländern während der Euro nach Deutschland kommen, mit einer anderen Kultur in Kontakt kommen, in den Fanzonen vielleicht sogar mit vielen anderen Nationen in Kontakt kommen und durch positive Kontakte mit anderen Europäern ihre Bindung zu Europa hoffentlich stärken.
Sagt Arne Niemann von der Universität Mainz. Über das Verhältnis von Sport und Politik haben wir hier im Deutschlandfunk übrigens auch Mitte April bei der Europakonferenz diskutiert. Alle Beiträge von damals finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport. Und währenddessen ist Barcelona kurz davor, die Champions League der Frauen in diesem Jahr zu gewinnen. Kurz vor Schluss steht es im Finale 1:0. Im vergangenen Jahr stand noch der VfL Wolfsburg in diesem Champions-League-Finale. In diesem Jahr waren die Wölfinnen allerdings in der Qualifikation zur Königsklasse gescheitert. In der Liga sind sie deutlich hinter den Bayern Zweite geworden. Und jetzt müssen sie den Abgang von vielen Leistungsträgerinnen kompensieren. Eva Pajor wechselt nach Barcelona, Dominik Janssen nach England, Lena Oberdorf zum Konkurrenten nach München. Und jetzt verlängert auch Trainer Tommy Stroth seinen Vertrag nicht und geht im kommenden Sommer. Was ist da los beim VfL? Das wollte ich von Katrin Lehmann wissen, einst Torwärtin beim FC Bayern und heute unter anderem Expertin beim ZDF und Magenta Sport.
Ja, also ich würde das Ganze ein bisschen relativieren. Also erstens ist es der normale Gang der Dinge, dass Spielerinnen wie, also Oberdorf ist auch schon 4 Jahre da, Pajor gefühlt 9 Jahre, Dominik Janssen 5 Jahre, Tommy Stroth wird dann 4 Jahre sein, was eine sehr lange Zeit ist. Und ich glaube, man muss, bevor man über den VfL Wolfsburg urteilt, was ist denn da los, sehen, woher kommen die eigentlich und wie haben sie es geschafft, so viele Jahre so gute Spielerinnen zu binden. Und dass dann irgendwann nach einer großen, erfolgreichen Zeit einige das Boot verlassen, weil sie etwas Neues erleben möchten, ist eigentlich normal. Also ich sehe es als normaler Gang der Dinge und nicht als einen Ausverkauf beim VfL Wolfsburg.
Das heißt, es ist jetzt ein regulärer Umbruch, der ansteht?
Ja, es ist ein Umbruch, der ansteht. Und ich glaube, dass die kommende Saison sehr spannend sein wird für den VfL Wolfsburg. Einerseits haben sie natürlich mit Janine Menge doch eine sehr namhafte Verpflichtung geschafft. Und gleichzeitig sind die Arrivierten, also Svenja Hut hat ein Jahr verlängert, Marina Hegering hat ein Jahr verlängert, Alexandra Popp ist noch da, Endemann wird immer besser. Also ich glaube, wenn sie es schaffen, jetzt in diesem Jahr 1, 2 Jüngere noch näher in das internationale Geschäft ranzuziehen mit diesen altgedienten Spielerinnen, dann ist da nach wie vor eine sehr große Schlagkraft in Wolfsburg.
Das heißt, der VfL Wolfsburg, der hat jetzt selber schon angekündigt, die Bayern sind jetzt erstmal der große Favorit auf den Titel. Das sehen Sie jetzt nicht automatisch so?
Also der große Favorit sind sie, aber Wolfsburg würde ich nicht abschreiben. Wir haben gesehen, dass es im Moment X nach wie vor Wolfsburg ist im Pokalfinale. Die wissen, wie man diese K.O.-Spiele erlebt und gewinnt. Und ich sehe es schon so, dass Bayern natürlich diejenigen sind, die gejagt werden, aber auch Wolfsburg wird gejagt werden. Und Bayern muss erst einmal beweisen, dass sie da oben angekommen sind. Und ich messe Bayern München nächstes Jahr an der Champions League. Und sie müssen es einfach schaffen, in das Champions League-Halbfinale zu kommen.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf den VfL Wolfsburg. Sie haben jetzt gesagt, einige Leistungsträgerinnen bleiben, aber viele Leistungsträgerinnen verlassen auch den Verein. Worauf kommt es beim VfL Wolfsburg jetzt an in der kommenden Saison, um mittelfristig ja, den Anschluss an Bayern, aber ja auch international an die anderen Mannschaften wie zum Beispiel Barcelona oder den FC Chelsea nicht zu verlieren?
Also ich glaube, Wolfsburg muss sich überlegen, was ist die nächste Innovation, die sie bringen können. Schaffen sie es, ganz junge Spielerinnen international an die Spitze zu führen? Haben sie tatsächlich die neueste Infrastruktur? Nutzen sie alle Synergien zwischen Herren- und Frauenfußball? Das ist sicherlich etwas, was sie neu überdenken und in die Waagschale werfen müssen und eben auch können. Der Frauenfußball hat sich unglaublich verändert. VfL Wolfsburg war das Maß der Dinge in den letzten Jahren. Aber das Geld ist nicht mehr das, was die Spielerinnen lockt. Infrastruktur lockt die Spielerinnen. Und auch, das muss man auch leider sagen, der Standort. Es ist einfach ein bisschen mehr Glamour drin, wenn ich in München, in London, in Paris, in Barcelona spielen kann, als in Wolfsburg. Also was kann Wolfsburg in die Waagschale schmeißen, dass sie eben zwar vielleicht nicht einen städtischen Glamour haben, aber einen absolut fußballerischen Mehrwert für eine Spielerin. Und das müssen sie neu erfinden und neu bieten.
Wenn wir jetzt international schauen, da wollte der VfL Wolfsburg ja eigentlich auch immer ganz vorne mit dabei sein und zumindest in der Champions League weit kommen. In dieser Saison haben sie sich dann tatsächlich nicht mehr für die Champions League qualifiziert gehabt. Besteht so ein bisschen die Gefahr, dass der VfL Wolfsburg international auch abgehängt wird? Und was kann der Verein tatsächlich dagegen dann machen?
Also auch da, ich wehre mich ein bisschen dagegen, den VfL Wolfsburg so abzuschreiben. Also Art ist auch am FC Paris gescheitert. Ja, also die hochgelobte englische Liga hat auch nicht mehr auf die Straße gebracht. Ich glaube, wichtig ist, Wolfsburg muss ihr unglaubliches Know-how im Frauenfußball bündeln, eine neue Innovation dazu bringen. Und eins ist klar, also es ist schon ein Jahr der Bewährung nächstes Jahr für den VfL Wolfsburg, aber sie können mit Druck umgehen. Aber sie müssen sich bewusst sein, es gibt eben unglaublich harte Konkurrenz im internationalen Wettbewerb. Etwas, was ich auch noch momentan beobachte und ich eigentlich ganz spannend finde zu sehen, momentan gibt es ganz viele Transfers, also alle Top-Leute rennen nach Barcelona. Die sind so auf einem eigenen Planeten. Aber alle anderen nehmen sich gegenseitig die Spielerinnen weg. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mit einer gewissen Konstanz im Kader, und Wolfsburg hat nach wie vor international eine sehr gut besetzte Mannschaft, eben ins Rennen zu gehen. Also ich glaube, der Transfermarkt könnte denjenigen Teams in die Karte spielen, die relativ demütig gerade einfach das bewahren, was sie gerade haben.
Was bedeutet das insgesamt für den deutschen Frauenfußball? Wird der jetzt dadurch ein bisschen geschwächt, dass bei Wolfsburg jetzt ein Umbruch ansteht?
Nein, also ich habe eine große Hoffnung und das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich dem ganzen deutschen Frauenfußball gebe. Spielt mehr mit U20-Jährigen. Gebt diesen jungen Spielerinnen die Chance, weil irgendwann wird die Bundesliga, sie muss mindestens zwei Teams mehr in die Bundesliga aufnehmen, weil es gibt zu wenig Spiele. Also, ich appelliere an allen, spielt mit jungen Spielerinnen. Gute Trainerausbildungen sind meistens vorhanden. Die Infrastruktur wächst überall und dann haben wir eine gute Liga. Wir alle, wir Fans und Medien, die die Bundesliga begleiten, wir brauchen es 2 Jahre Geduld, aber die Jungen müssen spielen.
Sagt Katrin Lehmann. Den DFB-Pokal haben die Wolfsburgerinnen in diesem Jahr ja noch gewonnen. Bei den Männern möchte sich Bayer Leverkusen in diesem Jahr den Titel und damit das Double sichern. In wenigen Minuten startet das Finale gegen Kaiserslautern im Olympiastadion und dort sitzt jetzt mein Kollege Guido Ringel. Es ist laut im Stadion, aber ich hoffe, er kann mich trotzdem verstehen. Am Mittwoch gab es ja die erste Saisonniederlage für Leverkusen, ausgerechnet im Finale der Europa League. Was denken Sie, steckt das dir noch in den Knochen der Leverkusener?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Diese Mannschaft ist zu stabil, zu stark, auch mental, um solche Situationen irgendwie mit Schäden davontragen zu lassen. Jetzt, wo die deutsche Nationalhymne gespielt wird und die Elf, die Xabi Alonso da auf den Rasen stellt, sind sie spätestens konzentriert und haben Dublin, dieses verlorene Finale, abgeschüttelt. Also, ich glaube, Leverkusen ist und bleibt bärenstark und das wird der erste FC Kaiserslautern, der hier allerdings ein Fan-Übergewicht hat, im Berliner Olympiastadion zu spüren bekommen.
Was spricht denn außer dem Fan-Übergewicht noch für die Lauterer?
Ich habe es nur halb verstanden. Ich glaube, die Frage war, was für die Lauterer spricht. Bei diesem furchtbaren Lärm, um es mal beim Namen zu nennen, ist es schwer, sein eigenes Wort zu verstehen. Aber klar ist auch, dass der erste FC Kaiserslautern mit dieser Außenseiterrolle natürlich gut klarkommt, weil keiner ihnen irgendwas zutraut. Und dann wird gesagt, es ist eine Ehre für mich, als alten Trainer, ich war ja eigentlich schon in Rente, noch mal so einen großen Abend erleben zu dürfen. Und die Punkte, die für diese Außenseiter aus der Pfalz sprechen, sind natürlich zum einen die Schnelligkeit der Offensivspieler, die in diesem Pokalwettbewerb schon einiges auf die Beine gestellt haben. Und zum anderen die Standardsituation, das sagen alle. Der FCK ist bei Standards einfach eine echte Hausnummer. Und da muss Leverkusen gewappnet sein. Und sollten sie das schaffen, dann ist der Favorit natürlich hier absolut in der Vorlage.
Sagt Guido Ringel live aus dem Olympiastadion in Berlin und ich hoffe, die Fans verzeihen, dass er bei der Hymne wahrscheinlich nicht gestanden hat. Wie das Finale im DFB-Pokal ausgegangen ist, hören Sie um 22.50 Uhr hier in Sportaktuell. Und das war Sport am Samstag heute mit mir, Christian von Stülpnagel. Ich bedanke mich bei Redaktion, Technik und Regie, ohne die diese Sendung nicht möglich wäre. Noch ein Ergebnis, 2:0 hat Barcelona am Ende gegen Lyon im Finale der Champions League der Frauen gewonnen. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich für das Interesse. Wenn Sie mögen, bis später, 22.50 Uhr. Sport aktuell.